Heute reden wir mit Jonas Matting, Co-Founder von der Anwyl GmbH, über das Gründen an sich, wie es ist, aus einem Angestelltenverhältnis überhaupt erstmal in die Gründung zu stolpern, dann wie man sein Team findet und was einen so alles erwartet, wenn man denn dann in die Realität des Gründens hineingeworfen wird. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was Jonas den Gründern empfiehlt, dann bleibt dran bis zum Ende der Folge und da gibt er euch nochmal ein paar tolle Tipps. Hallo Jonas, schön, dass du heute da bist.
Hi Silke, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was war dein erster Job?
Puh, ich glaube, ich hatte viele Jobs, mit denen ich mal irgendwie gestartet habe im Berufsleben. Mein allererster war tatsächlich Zeitungen austragen. Als Schüler noch, weil bei meinen Eltern war das immer so, es gab ein kleines Taschengeld, aber alles, was darüber hinausgeht, mussten wir uns eben erarbeiten, mein Bruder und ich. Und deswegen habe ich dann mal angefangen mit Zeitungen austragen und hatte dann während meiner Schulzeit, war ich an der Supermarktkasse noch ein paar Jahre. Ich habe für einen Feinwerkmechaniker gearbeitet nebenbei. Ich habe Industrieroboter gereinigt und neu aufbereitet. Also ganz, ganz viele Sachen. Und nach dem Abi wusste ich immer noch nicht, was ich machen will. Und hat meine Mama gesagt, jetzt kommst du zu mir mit in die Firma. Und die arbeitet in so einem Bio-Großhandel. Und dann durfte ich aus der Kühlung raus LKWs beladen nachts.
Oh.
Genau, also ich weiß, was es bedeutet zu arbeiten und habe dann Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt und muss das heute nicht mehr machen.
War das so eine Erkenntnis, also zu sagen, hey, jetzt muss ich irgendwie eine andere Ausbildung noch machen, um diese Jobs nicht machen zu müssen? Oder?
Ah ja, definitiv. Also da hat meine Mom dann schon das erreicht, was sie wollte, glaube ich. Das Abi war ein bisschen ein harter Weg für mich. Ich hatte nicht so wahnsinnig viel Lust auf Schule und konnte mich irgendwie nicht begeistern. Bin dann in der 9. Klasse mal sitzen geblieben und bin dann vom G9 ins G8 gerutscht tatsächlich. Und da gab es dann ein Gespräch mit dem Rektor der Schule, der dann meinte, ja, Frau Matting, nehmen Sie Ihren Sohn doch runter, das macht keinen Sinn. Jetzt muss er ja dann noch mehr nachholen durch das G8. Hat meine Mama gesagt, das haben Sie überhaupt nicht zu entscheiden. Das entscheide ich. Und jetzt sperren wir den mal die Sommerferien ein, dann gibt es Nachhilfe und dann wird er das schon schaffen. Und dann bei meiner Zeugnisverleihung hat der Rektor gesagt, das hätte ich nicht gedacht, Jonas. Genau. Aber auch danach wusste ich eben nicht, was ich tun möchte. Hab dann noch mal ein Jahr eben Pause gemacht, beziehungsweise dann die LKWs beladen und dann entschieden, okay, auf jeden Fall möchte ich doch studieren und zwar, wenn dann dual, damit ich eben diesen Arschtritt bekomme und eben nicht nur, ja, dann zur Uni fahre, was heißt nur, aber ich brauche eben diesen Arschtritt und diesen Praxisbezug und hatte mich dann damals in der Otto-Gruppe auf ein Handelsmanagement duales Studium beworben. Genau, und dann im Assessment Center hat sich irgendwie rausgestellt, ja, jetzt gibt es jetzt auch E-Commerce. Wer hatten die meisten Apps auf dem Handy und wer hatte denn da Lust drauf? Und dann hatte ich einen Tag Zeit, mir zu überlegen, ob ich Handelsmanagement oder E-Commerce machen möchte und bin dann Gott sei Dank in die E-Commerce-Richtung gegangen. Genau, und ab dann lief es eigentlich ganz gut.
Und da hattest du deine Profession quasi gefunden.
Genau. Definitiv. Ja, das war damals bei Sportcheck, bin ich in die E-Commerce-Abteilung und habe dann dort so ja alle Disziplinen des E-Commerce mal so durchlaufen, von Shop-Management über Usability, E-Mail-Marketing und eben Suchmaschinen und bin dann beim Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, eigentlich komplett kleben geblieben. Genau, und habe das dann bei Sportcheck quasi in der Spezialisierung gemacht, bin dann danach nach dem Bachelor zum MyPoster. Da war ich 6 Jahre lang insgesamt, knapp 6 Jahre, genau, und habe dann dort ja die Themengebiete Content-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Optimierung etc. quasi verantwortet und ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war dann nach dem Konzern direkt die erste Startup-Erfahrung quasi. Das war damals so eine sehr kleine Firma. Das war richtig cool, weil ich nur Konzernprozesse kannte und dort war halt so, ja, du hast eine Idee, dann machen wir das halt heute Abend schnell. Und ja, in meiner Konzernerfahrung haben wir halt Geburtstage gefeiert für Tickets. Ja, und das hatte ich dann da nicht mehr. Genau, und so glaube ich, bin ich auch so ein bisschen in diese Startup-Schiene reingekommen und habe großen Gefallen dran gefunden, ja.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie kommt man dann aus einem Angestelltenverhältnis dazu, überhaupt zu gründen?
Ich hatte meine erste Gründung schon zu meinen Konzernzeiten. Tatsächlich, also als ich dual Bachelor studiert habe, habe ich die Affiliate-Marketing-Abteilung kennengelernt und eben da festgestellt, hey, man konnte damals noch richtig cool mit Partnershops Geld verdienen, indem man eben eigene Websites gebaut hat, die bei Google vorne reingerankt hat und dann Produkte empfohlen hat, im Prinzip Partnershops verlinkt und dafür gab es Provisionen. Das habe ich dann gemacht im Bereich Musik und DJ und dann auch im Bereich Shishas und Wasserpfeifen. Ja, weil da war damals ein riesen Suchvolumen drauf und es gab nicht wahnsinnig viel Content-Seiten. Es war ziemlich einfach dafür, eben bei Google gut gefunden zu werden. Und dann war es aber so, dass ich keinen ordentlichen Partnershop gefunden hatte. Also habe ich mich mit einem Kumpel zusammengetan und haben wir eben selber diesen Shop gebaut und waren dann keine Affiliates mehr, sondern eben Versender. Und das haben wir dann nebenbei gemacht und haben irgendwie so die Entscheidung, breche ich jetzt mein Studium ab und mache nur noch das oder vielleicht auch nicht. Und es war dann alles ein bisschen viel. Und dann habe ich gesagt, ich möchte erstmal ein bisschen zu Ende studieren und noch ein paar Erfahrungen sammeln. Genau, aber so bin ich eigentlich da schon reingekommen. Also irgendwie hatte ich schon immer das Bedürfnis, mein eigenes Ding zu machen und habe das dann jetzt letztendlich auch getan.
Ein großer Punkt war sicherlich, das Team kennenzulernen, weil du bist ja ein Co-Founder.
Ja.
Du hast ja noch den Matze und den Tom dabei
ja.
bei Anwühl. Und war das auch so ein Wendepunkt, also dass du die kennengelernt hast und mit denen darüber gesprochen hast? Und wie ist dann die Idee überhaupt gekommen, von einem Shop etwas zu vertreiben? Das ist ja was völlig anderes als das, was ihr jetzt macht.
Ja, absolut. Ich glaube, durch dieses ganze Studienkonstrukt, das ich hatte, ging es ja immer nur um Websites und Online-Marketing. So in diese Richtung, als ich dann da auch ein bisschen gut drin war und selber nebenbei noch ein bisschen Kohle verdienen wollte, habe ich mich damals auch schon mit Sportcheck-Kollegen so eine kleine GbR gegründet auch. Da haben wir eben kleine Firmen und Mittelständler beraten, was die Themen Website und Online-Marketing angeht. Und meine Co-Founder, den Matze, kenne ich quasi schon mein ganzes Leben so ziemlich, weil wir als Kinder schon Nachbarn waren, beziehungsweise unsere Eltern. Wir hatten aber eigentlich gar nichts miteinander am Hut. Und als ich dann bei Sportcheck angefangen habe, so 60 Kilometer weiter von unserem Wohnort quasi, habe ich an meinem ersten Tag direkt an meinem Schreibtisch gegenüber, da haben 300 Leute gearbeitet, das war ein Schreibtisch und direkt gegenüber war so ein Ordner Berufsschule Matthias Mann. Und ich sage, hey, kommt der aus Schwabhausen? Und dann hat sich rausgestellt, ja, das ist mein Nachbar Matze, ja, der dort dann gerade seine Ausbildung gemacht hat und wir dann zusammen im E-Commerce-Bereich dort eben lange gearbeitet haben. Er war dann mal mein Chef. Bei MyPoster waren wir dann auch nochmal zusammen, da war ich dann mal sein Chef. Genau, also wir haben super viel zusammen gearbeitet und da war das irgendwie ziemlich klar, weil er in dem Bereich eben auch totalen Drive hat und da total Bock hatte, was zu machen. Und Tom, unseren CTO, habe ich dann in meiner letzten Station vor der Selbstständigkeit kennengelernt, bei einer Automobilplattform in München, wo er eben Entwickler war. Und ich hatte als Marketingmensch quasi in meiner Karriere sehr viele Berührungspunkte mit Entwicklern natürlich, war auch immer so ein bisschen der Übersetzer von Marketingteam zu IT oder oft in dieser Rolle. Und mit Tom hat es unfassbar gut geklappt und da war irgendwie sofort das Verständnis da, weil Tom nicht einfach nur wahnsinnig gut entwickeln kann, Fullstack, ja, also der hat noch nie Nein gesagt zu einem Thema, das finde ich immer sehr beeindruckend. Genau, aber mit ihm habe ich mich super verstanden und er hatte eben ein bisschen diesen Blick über das Entwickeln hinaus, auch schon mehrfach gegründet, schon sehr, sehr jung auch. Genau, und dann habe ich ihn auf der Weihnachtsfeier meines letzten Arbeitgebers mal angesprochen auf meine und Matzes neue Idee und so ist das Ganze dann entstanden. Genau, und er sitzt ja in Hannover, das heißt, er ist full remote, immer mal wieder dann hier auch bei uns im Büro, jetzt immer mehr, das ist auch Vollzeit mit dabei. Genau, aber das kam dann eigentlich so ein bisschen durch die Corona-Zeit, dass wir uns das überhaupt vorstellen konnten, mit jemandem zu gründen, der gar nicht hier ist. Ja, und dann habe ich ihn Matze mal vorgestellt, haben uns in München mal getroffen und dann eigentlich direkt angefangen, an der Idee zu feilen, immer nebenbei, bis es dann irgendwann soweit war.
Aber dann den Schritt zu wagen, wirklich rauszugehen aus dem Angestelltenverhältnis, von einem sicheren Gehalt in die Selbstständigkeit?
Ja, also ich finde als Gründer, man muss schon ein bisschen einen Schlag haben. Es ist einfach so, wir hatten alle auch sehr gute Positionen, ja, also auf Deutsch gesagt, wir hätten uns den Arsch auf Platz sitzen können bis zur Rente, dann wäre es okay gewesen. Aber irgendwie war ich nie so richtig zufrieden, was mein Leben angeht in dem Sinne, im beruflichen Sinne, weil ich sonntagsabends immer schon das Gefühl hatte, boah, ich habe überhaupt keine Lust auf Montag oder nicht immer, aber oft. Und irgendwie hat mir diese Selbstbestimmtheit gefehlt und auch einfach Entscheidungen freitreffen zu können. Und ich bin auch ein Zocker und irgendwie reizt mich es halt auch, wenn es kein Limit mehr gibt. Ja, als Angestellter hat man immer das Limit, Einschränkungen intern in den Betrieben, Möglichkeiten des Unternehmens, Pläne des Unternehmens, Vorgesetzte, was auch immer. Und am Ende kann man natürlich auch als Angestellter eine super Karriere machen, aber es gibt immer irgendwie so einen Deckel. Und es ist so diese Mischung aus Zocken und Träumen und Selbstbestimmtheit und eben ja sich auch mal mehr mit anderen Dingen zu beschäftigen, als für das, was man angestellt ist, glaube ich.
Super Bild. Also Zocken und Träumen, ne? Das finde ich sehr gut. Aber wie hat sich das denn jetzt unterschieden von der Vorstellung, selbstständig zu sein, komplett selbstständig zu sein und dem, wie es jetzt wirklich ist? Gibt es da einen Unterschied?
Es gibt schon einen Unterschied. Also in dem, was ich eigentlich schaffen wollte, dass ich sonntags Bock auf Montag habe, das hat auf jeden Fall funktioniert, würde ich sagen.
Aber leider arbeitest du jetzt sonntags auch.
Arbeite ich auch sonntags, ja. Das kommt durchaus vor. Nee, der Unterschied ist natürlich, als Gründer mit einer frischen Idee, man hat einen unfassbaren Drive und man malt sich alles rosa und es wird bestimmt, vor allem hier KI-Startup und Software, in 2 Jahren sind wir auf den Bahamas, machen wir immer den Witz und machen dann da unsere nächste Jahresplanung und was weiß ich. Von daher, es macht auf der fachlichen Ebene, ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir entscheiden frei, wir können uns als Team gut finden, wir bauen unsere eigenen Roadmaps, wir werfen Dinge um, das ist mega, das macht super viel Spaß. Aber es gibt natürlich schon auch so ein paar Roadblocks, die habe ich nicht kommen sehen. Ganz viel Bürokratie, Förderungen, Prozess, weiß der Teufel. Also es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Und wenn ich heute auf den ersten Businessplan schaue, den wir mal gemalt haben, also dann, ich weiß nicht, was wir uns da gedacht haben, wirklich. Also vor allem jeder, der gründet, ich weiß nicht, der einen Businessplan baut und vielleicht auch so ein bisschen einen Finanzplan und eine zeitliche Planung, einfach mal drauf schauen, gucken, ob das machbar ist und dann alles mal 3. Und wenn es dann immer noch irgendwie Spaß macht, dann kann man es vielleicht mal angehen. Von daher, es ist sehr erfüllend für mich. Aber man beschäftigt sich viel, viel mehr mit Dingen, die man nicht hat kommen sehen vielleicht.
Ja. Wie läuft's im Team? Also so, wenn man gleich zu dritt gründet, hat ja auch Potenzial für Stress.
Ja.
Weil man sich ja auch anders kennenlernt, gerade in so Stresssituationen am Anfang.
Ja, definitiv. Also da haben wir überhaupt keine Probleme. Das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich. Gut, mit Matze und mir, wir sind wie ein altes Ehepaar, wir haben so viel zusammengearbeitet, wir kennen uns so lange. Da weiß man auch immer, was der andere denkt oder wo er gerade ist und wann man ihn vielleicht mal nicht ansprechen sollte. So. Da gibt's gar nichts. Und mit Tom ist es auch wirklich überragend, weil der im Prinzip immer im Sinne der Firma arbeitet, überhaupt nicht Dinge persönlich nimmt und als einziger Entwickler oder einziger Vollzeitentwickler und CTO dann immer von uns Marketingmenschen so ein bisschen neue Einordnungen zu bekommen und dauernde Richtungswechsel, wenn ein Produkt vielleicht nicht so einschlägt, wie wir es uns gedacht haben. Das musst du schon erstmal wegstecken können. Aber er ist immer da sofort bereit mitzugehen, weil es immer am Ende, glaube ich, haben wir alle das gleiche Ziel. Und das funktioniert bisher sehr, sehr gut.
Das ist auch das, was ich bei euch wahrnehme. Ihr seid echt immer irgendwie so eine eingeschworene Truppe. Habt das immer total im Griff. Und auch, was du sagst, diese Flexibilität. Also das ist ja bei euch immer Wahnsinn, auch mit der Geschwindigkeit immer. Wenn ihr sagt, vielleicht können wir auch in die Richtung gehen. Ja, okay. Und dann irgendwie eine Woche später, ja, übrigens, sag mal, fertig. Ja. Und dann so, wie, habt ihr schon fertig? Ja, also da seid ihr in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs. Aber das macht ja auch gerade Spaß, diesen da so schnell sein zu können und einfach zu entscheiden, ja, okay, wir probieren das jetzt aus und gehen in die Richtung. Und wenn es vielleicht auch was anderes ist, als wir uns ursprünglich vorgestellt haben, aber wir probieren es halt aus.
Ja.
Jetzt zum Thema Sales. Genau da ist ja der Punkt. Also wenn man ein tolles Produkt hat und sich präsentiert, heißt es ja noch nicht gleich, dass man auch gekauft wird. Und dann geht ja die Sales-Arbeit los. Mhm. Also ich meine, jetzt kommst du aus Marketing, bist ja nicht so weit weg vom Sales, aber wie war das? Also wie empfindest du das? Wie viel Anteil Sales muss man eigentlich machen, um erfolgreich zu werden, dann, wenn man ein Produkt hat?
Ja, wir sind natürlich von der anderen Seite gekommen, weil wir hatten eine Idee und haben gesagt, okay, es geht ums Thema Website, wir wollen ein neuer Website-Baukasten sein. Da war noch gar nicht von KI die Rede, ja, das kam erst so, als wir dann losgelegt haben. Wir müssen erstmal ein konkurrenzfähiges Produkt schaffen. Ja. Wenn man diesen Markt so anschaut, dann sieht man da Wettbewerber, die gibt es teilweise seit 15 Jahren. Die haben alle ein paar hundert Mitarbeiter, die haben natürlich einen riesigen Entwicklungsvorsprung. Und jetzt kommen wir hier zu dritt mit einem Vollzeitentwickler und sagen, okay, jetzt bauen wir einen Baukasten, der da mithalten kann und der vielleicht eine Zielgruppe anspricht, die anderen noch nicht bedienen oder noch nicht vollumfänglich bedienen. Das war mal die erste Challenge. So, da waren wir dann irgendwie nach ein paar Jahren, haben wir gesagt, okay, jetzt können wir launchen. Dann sind Matze und ich quasi schon mal Vollzeit rein und haben gesagt, okay, jetzt geht die Marketing- und die Vertriebsarbeit los mit diesem Produkt. Und dann stehst du da und denkst dir, ja klar, wir haben ja ewig B2C, E-Commerce gemacht. Wir bauen jetzt skalierbare Marketingkanäle, machen SEO, wir machen alles, was es so gibt, Performance-Marketing technisch, E-Mail-Automationen, weiß der Geier. Und dann interessiert sich für dich erstmal niemand, weil du diese ganzen Performance-Marketing-Kanäle natürlich nicht von heute auf morgen aufbaust. Es geht um Trainingsdaten, du musst erstmal deinen Google-Algorithmus vor allem auch im SEA füttern mit Daten, mit Nutzer-Journeys, wer kauft, wer ist der Richtige. Und da verbrennst du unglaublich viel Kohle. Und das haben wir natürlich so nicht erwartet in erster Linie. Ja, beim organischen Thema ist es auch so, du musst das aufbauen. Über ein halbes Jahr, ein Jahr, bis du mal irgendeinen Impact siehst. Und dann fallen im ersten Moment erstmal diese schönen Performance-Marketing-Kanäle weg. Ja, wir waren halt Marketing gewohnt, wo man sagt, okay, ich gebe 1 Euro rein und dann kriege ich halt 3 oder 4 Euro wieder raus. Darauf haben wir gesteuert. Aber wenn du diese Baseline erstmal gar nicht legen kannst, dann verbrennst du nur. Wir sind als Unternehmen vollständig gebootstrapped, da haben keine Investoren drin. Das ist Fluch und Segen in dem Fall, weil wir natürlich dann auch nicht die Mittel haben, um zu sagen, wir jagen jetzt mal 100.000 Euro bei Google Ads durch und haben dann den perfekt optimierten Account. Dann würde es auch laufen. Ja, es läuft so auch nicht schlecht, aber Das haben wir natürlich so nicht erwartet. Und dann fängst du an, dich mit dem Thema Sales und Customer Journey von B2B-Kunden auseinanderzusetzen, was wir jetzt natürlich vorher in der Form so nicht gemacht haben. Und das ist, it's another game. Ja, also da mussten wir uns dann schon nochmal ein bisschen neu sortieren, gucken, wie sprechen wir die Kunden an, was ist überhaupt die Message, die wir rüberbringen wollen. Fehlen da vielleicht auch Features oder ist es vielleicht auch vom Produkt so, dass der Kunde das erstmal gar nicht unterscheiden kann? Weil ich sag mal, auf blöd gesagt, Website-Baukästen kannst du dir innerhalb von einer Viertelstunde 20 Stück anschauen und dann entscheidest du dich eben für einen. Aber was uns eben unter anderem ausmacht, ist, dass wir speziell für kleine Unternehmen und Selbstständige das Ganze machen und quasi kompromisslos einfach mit DSGVO-Absicherung, Rechtstexte mit dabei und eben die ganzen schönen Marketing-Automationen, dass die kleinen Unternehmen bei Google gut gefunden werden. Jetzt auch neu, dass man Stellenausschreibungen auf Portalen super easy schalten kann. Das heißt, wir sind da eigentlich eine Softwarelösung für kleine Unternehmen und Selbstständige, die weit über das Thema Website hinausgeht. Das kriegst du aber natürlich auf einer Landingpage nicht so leicht vermittelt.
Also es ist ja ein komplexes Produkt und du musst es ja im Grunde so runterbrechen, dass du genau den Painpoint triffst deines Kunden. Wenn du dann so ein Potpourri anbietest an Lösungen, dann ist er erstmal, sagt er, jo, schön, und geht weiter und sucht den, der genau das eine Problem löst. Ne?
Genau. Als Performance-Marketing-Mensch, was macht man da? Man setzt natürlich verschiedene E-Mail-Strecken auf mit 4 verschiedenen Pitches zu unseren 4 Produktsäulen und guckt mal, wo es am ehesten zuckt. Ja, das kannst du auch vergessen, weil es für jede Branche wieder anders ist. Wir probieren alles Mögliche. Wir haben Telefonvertrieb probiert, was für ein geringpreisiges Abo-Produkt für uns natürlich vollkommener Wahnsinn ist, weil es sehr teuer ist und sehr aufwendig, aber wir konnten dadurch einfach erstmal super Erkenntnisse gewinnen. Was sagt denn die Zielgruppe? Welche Branche sollten wir denn vielleicht nehmen? Was fehlt denn noch an Produkten? Und das ist einfach ein Prozess, den man, glaube ich, durchmachen muss, bis man so ein bisschen sein Sales Funnel so aufgebaut hat, dass man zumindest mal den Grundzulauf hat, um als kleine Firma mit 3 Leuten überleben zu können. Ja, das haben wir Gott sei Dank ganz gut hinbekommen. Ja. Und dann hast du auch ein bisschen Cash übrig, um eben Performance-Marketing-Kanäle wieder aufzubauen und eben einfach versuchen, das Produkt zu skalieren. Ja. Bei uns, ich meine, wir machen Software, wir können natürlich an die Plattform sehr, sehr viel andocken, was wir auch andauernd tun. Ja, und bei vielen Kunden kam jetzt eben das Thema Fachkräftemangel auch immer wieder auf. Deswegen gibt es jetzt Unreal Jobs, mit dem man eben Karriereseiten bauen kann und mit einem Klick einfach seine Jobs auf viele Plattformen bekommt, ein Bewerbermanagement bekommt und ohne, dass man eben dafür sehr, sehr teure, namhafte Konkurrenzprodukte braucht, geht es jetzt auch ein bisschen einfacher, genau. Aber man muss einfach reagieren, seine Erfahrungen sammeln, glaube ich, und dranbleiben, weil Schläge ins Gesicht kriegt man andauernd auf so einem Weg, aber man darf sich halt einfach nicht so schnell unterkriegen lassen.
Ja, also so schnell wie möglich mit den Kunden sprechen oder rausfinden, wer ist überhaupt der Kunde, den man tackeln möchte.
Ja, das hätten wir deutlich früher machen müssen. Also als Beispiel, wir hatten schon Prozesse, wie wir quasi Kunden reaktivieren können, also Reaktivierungsautomationen im E-Mail-Marketing, bevor wir überhaupt den ersten Kunden hatten. Also
das ist natürlich ein Traum für jedes andere Unternehmen, die brauchen diese Automation, aber ihr seid halt Profis in der Automatisierung und habt das alles schon gleich mitgemacht.
Ja.
Und das sind so die Hürden, die dann die anderen erst ganz viel später nehmen. Ja.
Vollkommener Irrsinn. Wir hätten viel früher an die Kunden rangehen müssen. Also wir sind auch natürlich von Laden zu Laden gelaufen und haben uns Feedback geholt und so. Das ist alles super wichtig. Aber wir hätten noch deutlich stärker User-Tests machen müssen an der echten Zielgruppe oder vermeintlich echten Zielgruppe, um eben da ein bisschen schneller in die Gänge zu kommen und so ein bisschen auf High-End skalierbare Prozesse vielleicht verzichten, ein bisschen mehr reinwerfen. Das haben wir jetzt aber auch konsequent umgestellt. Also jetzt machen wir das alles ein bisschen anders. Aber das sind halt so die Learnings, die man zieht. Ja. Einer unserer Mentoren hat auch mal gesagt, naja, ihr könnt halt bestehende Unternehmen relativ gut skalieren, wenn einfach der Rahmen da ist und die Budgets da sind. Aber was ihr eben noch nie gemacht habt, ist was von null aufzubauen über Kanäle, die ihr noch nicht so gut kennt. Und das hat es eigentlich sehr gut getroffen, ja.
Ist das nicht immer das, was man macht, wenn man gründet? In fast jedem Bereich. Ne? Also natürlich ist man Experte in einem bestimmten Thema und das nimmt man ja auch mit in die Gründung im besten Fall. Und dann merkt man aber trotzdem, es fehlt noch einiges, um die Basis dafür aufzubauen. Und da muss man halt, das muss man erkennen und dann dran arbeiten. Und ich glaube, das ist auch so der Scheidepunkt eines jeden Startups oder Gründers. Wird es jetzt was oder wird es jetzt nichts? Also kann man die Hürden überwinden und schafft man das noch in einer Zeit, die man sich da setzt oder eben nicht? Was hast du denn für Tipps für Gründer? Jetzt hast du nebenbei schon immer ein bisschen was gesagt, aber vielleicht fällt dir noch ein bisschen was konkrete Tipps für Gründer ein, wenn die eine Idee haben und sagen, so, wir wollen morgen loslegen und wollen uns selbstständig machen.
Erstmal noch über genau diese Idee 2 Nächte schlafen. Ja, wenn sie nochmal 2 Nächte überlebt, dann ist sie vielleicht immer noch gut. Das ist mal so das Erste, weil begeistert für ein Thema ist man extrem schnell. Und das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich meine, ich bin beim besten Willen nicht in der Position, jedem jetzt glorreiche Tipps zu geben, um richtig durchzustarten. Aber meine Erfahrung ist einfach, es ist unglaublich erfüllend, aber man muss ein bisschen den Reality-Check einholen. Das schafft man aus meiner Sicht, indem man sich Leute holt, denen man vertraut oder die auch einfach schon Erfahrungen gemacht haben mit Gründern oder mit eigenen Gründungen. Man braucht einfach jemanden, der einem ein bisschen zur Seite steht. Und das sowohl, um einfach mal eine Idee zu challengen, als auch um mal die Idee wirklich in ein tragfähiges Konzept umzumünzen und mal zu planen, kann das überhaupt Bestand haben. Dass diese Pläne nie der Realität entsprechen, ist völlig klar. Aber es geht einfach nur um die Übung, mal zu sagen, wie gehe ich denn da dran? Wie finanziere ich das? Woher kriege ich meine Kunden? Wen sollte ich nochmal drüber schauen lassen? Wie ist das rechtlich? Was mache ich für eine Unternehmensform? Was auch immer. Das sind dann einfach wahnsinnig viele Dinge. Und dafür kann man sich in der heutigen Zeit auch mit Gründerzentren wie bei uns im Gründwerk oder eigentlich in vielen größeren Städten super gute Hilfe holen. Und da kann ich wirklich jedem ans Herz legen, das auch zu tun. Ja, da kriegt man auch mal eine drauf. Ja, aber das ist auch das, was man dann braucht, um vielleicht nochmal in die richtige Richtung zu denken. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, einen absoluten Turbo gegeben hat. Wir hatten schon den ersten Gründwerk-Mentor, bevor hier Eröffnung war. Und das war super cool, um einfach dann unsere Pläne auf den Punkt zu bringen und dann mal drüber zu schauen, kann man das machen oder sollten wir das vielleicht bleiben lassen? Oder wie müssen wir es denn drehen? Und da haben wir wirklich auch in der Grundherangehensweise nochmal einige Dinge angepasst, die uns wahrscheinlich unglaublich weitergeholfen haben. Da wären wir vielleicht ein bisschen gegen die Wand gefahren. Aber das wäre vielleicht so wirklich die größte Empfehlung. Sucht euch einfach Hilfe, baut euch ein Netzwerk auf. Da könnt ihr nur profitieren.
Wie seid ihr eigentlich aufs Grundwerk aufmerksam geworden?
Ja, wir haben ja hier nebenan so ein Fitnessstudio. Und als hier Baustelle war, war eine klassische Offline-Bauzaunwerbung, dass hier ein Gründerzentrum aufmacht. Und Matze und ich standen dann davor und haben gesagt, naja, jetzt sind wir dann eigentlich soweit. Wir können ja mal anrufen, wie es da ausschaut mit Büroflächen. Also hat der Bauzaun die Conversion gebracht, ja.
Ganz offline, ja, ganz im Gegensatz zu eurem sonstigen Job. Ja. Ja, witzig. Und dann wart ihr, glaube ich, bei einem Stammtisch, ne? Als es das Gebäude noch gar nicht gab, da wart ihr das erste
genau.
Mal.
Genau, da waren wir bei einem Stammtisch. Dann hatten wir auch schon eben Gespräche mit den ersten Mentoren.
Den Phil auch schon kennengelernt.
Genau, da hatten wir Phil und Tobi. Mit denen haben wir uns dann in der Lobby von dem Hotel hier um die Ecke getroffen und dann unsere Businesspläne durchgewühlt. Ja, genau. Und dann, als hier losging, sind wir dann auch relativ zeitnah eingezogen in ein kleines Büro. Jetzt sind wir schon ein paar Mal rumgewandert. Genau.
Immer größer.
Immer größer. Nee, aber so sind wir dazu gekommen und das ist für uns auch unglaublich wichtig, weil ich glaube, es wäre ein total anderer Vibe, wenn wir das irgendwie von zu Hause vom Esstisch machen müssten. Jetzt haben wir eh schon eine Full-Remote-Rolle, aber so diese Basis zu haben, wo alles stattfindet und auch eben das Netzwerk außenrum, wo sich Gründer rumtreiben, die gleichen Struggles haben, ja, und wo man einfach mal rausgehen kann und auf andere Gedanken kommt, das ist wirklich mega cool. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass das hier gibt.
Wir sind auch froh, dass ihr bei uns seid, weil ihr seid eine super Bereicherung, gerade in diesem ganzen Marketing-Umfeld. Also ich schlacker immer mit den Ohren, wenn ihr loslegt und dann erzählt, was ihr schon alles automatisiert habt und wünscht mir, dass ich nur annähernd verstehen würde, was ich da alles noch machen muss und was da noch auf mich zukommt. Also das ist immer sehr fantastisch. Da bin ich immer sehr neidisch darauf, auf euer Wissen. Schön, dass ihr da seid und dass wir da immer mal reinhorchen können und euch immer um Rat fragen können. Ich danke dir sehr herzlich für den sehr offenen Einblick in deine Entwicklung und auch in deine Gründertipps und in deine Gründungsgeschichte mit Matze und Tom zusammen. Das war fantastisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, wir sprechen nochmal wieder weiter um andere Themen dann vielleicht beim nächsten Mal. Aber toll, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Danke. Hat Spaß gemacht.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.